Hallo Paula.
Hallo Daniel.
Hallo liebe Zuhörer.
Und liebe Zuhörerinnen.
Herzlichen Glückwunsch. Zum Spätfilm. Frohes neues Jahr. Darf man das noch wünschen? Ich weiß nicht, wann diese Folge erscheinen wird. Wahrscheinlich nicht. Bis zum 14. habe ich in der Weisheit gehört. Und heute ist schon der 18. Also wir sind sowas von hinten dran. Da hilft kein...
Wozu sind wir denn zu spät? Nur zum...
Frohen neuen Jahr wünschen.
Ja, gut. Herzlich willkommen zur ersten Folge Spätfilm im Jahr 2020.
Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor es hier überhaupt richtig losgeht, mache ich so weiter, wie wir in der letzten Folge aufgehört haben. Oder macht keinen Sinn, egal.
Ich glaube, du musst noch richtig wach werden.
Ja, ich muss noch in den Redefluss kommen. Und so, aber ich will Geld wieder von den Hörerinnen und Hörern.
What?
Allerdings wieder nicht für mich, sondern der Patrick vom Bahnhofskino, auch ein geschätzter Freund von uns, der will ein Buch schreiben und zwar über die Serie Columbo. Er will es Columbo nennen. Er hat gerade eine Crowdfunding-Kampagne auf Startnext und dort sollt ihr hingehen und ihn mit Geld bewerfen. Wenn man den Patrick kennt und weiß, dass er ein guter ist und tolle Sachen über Filme zu sagen hat und dann bestimmt auch über diese Serie, dann wird das bestimmt ein tolles Buch und dann kannst du ihn eben dabei unterstützen, dass er das auch schafft. Weißt du Bescheid, Paula? Dann lass uns zurückblicken aufs Jahr 2019, wie wir es immer machen im ersten Spätfilm des Jahres und nochmal Revue passieren lassen, was wir da so an Filmen besprochen haben und was sonst noch alles passiert ist. Ich rufe mal kurz unser Episodenarchiv auf und dann sage ich euch, wir fingen das letzte Jahr an mit einem Studio Ghibli-Film, einem Miyazaki-Film, wie auch dieses Mal wieder. Da war es Mein Nachbar Totoro, dann kamen die Sieben Samurai, Godzilla im Japanuary. Wir sprachen über Django Unchained in unserer Tarantino-Reihe, über Das Loch, Do the Right Thing, 8,5 und Komm und Sie im Followberry. Im März kam die erste Folge Star Wars mit Kinderaugen über Episode 7. Das Erwachen der Macht. Wir sprachen über Kampf der Titanen, ein Film aus Paulas Kindheit. Im April hatten wir den O-Western mit High Noon. Im Mai haben wir einen Film in 500 Sätzen besprochen, nämlich Tank Girl. Im Juli, da gab es eine große Pause, hatten wir Der große Diktator, den ersten Film von der Liste. Und im August kam dann der nächste Star Wars mit Kinderaugen, nämlich Rogue One. Außerdem eine Trailer-Reaction von uns zu Honey Boy und Mr. und Mrs. Smith in unserer Hitchcock-Reihe. Im Oktober ging es weiter mit den Filmen von Alice Guy Plachet. Dann kam Pan's Labyrinth als großes Halloween-Special Anfang November. Im Dezember der große Eisenbahnraub, Star Wars mit Kinderaugen über die letzten Jedi und schließlich Kevin allein zu Hause als großes Weihnachts-Special. Insgesamt hatten wir 21 Folgen, damit weniger als im Jahr 2018. Das wird sich auch im Jahr 2020 nicht ändern. Ist einfach, dass mir im Augenblick die Zeit fehlt, um mehr zu vorzubereiten. Und entsprechend wird hier so die Taktung ein bisschen runtergefahren. Und wir hatten 11 Gästinnen, damit auch weniger als im Jahr 2018. Und zwar waren das Alex, Anne, Sumi, Lukas, Becky, Anna, Jochen, Knut, Mascha, Jan und Tabu.
Aber wir haben von 21 Folgen 11 mit Gästen und Gästinnen besprochen.
Nee, nicht, weil ja auch manchmal mehrere Gäste zusammen da waren. Obwohl eigentlich waren nur Jochen und Knut in einer Folge da, aber dafür war Mascha mehrmals da, dreimal insgesamt.
Ach so.
Aber damit haben wir zum ersten Mal, seit dieser Podcast besteht, mehr Frauen als Männer gehabt. Yes. Nämlich 6 Frauen zu 5 Männer und damit 54%.
Immerhin.
Wir haben 4 Folgen zum Followberry gemacht. Das wird dieses Jahr weniger. Das war auch schon weniger als im Jahr davor, im Jahr 2018. Wird auch dieses Jahr noch weiter weniger. 3 zum Japanuary. Wir hatten 3 Filme von Regisseurinnen. 3 Folgen zu Filmen von Regisseurinnen. So. Mhm. die Filme von Alice Guy Plaché, da haben wir ja ganz viele Filme besprochen, die Folge zu Tank Girl und die Folge zu Honey Boy. Wir haben 3 Folgen Star Wars mit Kinderaugen veröffentlicht und neu ist rausgekommen unsere Reihe Die Liste, wo wir eben Filme besprechen, die ihr uns mal vorgeschlagen habt oder die wir mal gesagt haben, irgendwann, die müssen wir unbedingt besprechen und dann sind die auf der Liste gelandet und dann haben wir ja letztes Jahr diese Abstimmung gemacht. Da wird es auch dieses Jahr mit weitergehen, dazu gleich mehr. Und wir hatten eine Horror-Oktober-Folge mit dem großen Halloween-Special sowie einen Tarantino, einen Film zu Filme aus Paulas Kindheit, einen Hitchcock, einen O-Western, einen Film in 500 Sätzen, eine Trailer-Reaction, das war neu. Das heißt, einmal haben wir mal so ein Interview zu Episode 7 gemacht, als der in die Kinos kam. Das könnte man vielleicht auch wie so eine Trailer-Reaction verstehen. Dann war es nicht ganz neu, das Konzept, aber naja, sowas haben wir noch nie gemacht. Ja, genau. Und einen Weihnachtsfilm haben wir besprochen. Was glaubst du, war die am meistgehörte Folge?
Am häufigsten angehört wurde bestimmt eine der Star Wars mit Kinderaugen-Folge.
Nee, die sind, also die werden jetzt nicht seltener gehört, aber die machen auf Twitter immer mehr Furore als unter unseren Hörerinnen und Hörern.
Ah, na gut, das erstaunt mich. Okay, abgesehen davon, Kevin allein zu Hause?
Kann ich jetzt noch nicht sagen, weil es noch nicht, weil es lang genug ist, aber auch läuft nicht so an, als wird es.
Okay, dann das letzte Mal, dass ich rate, ist, muss ich 3-mal raten? Ich habe echt keine Ahnung. Nö, dann weiß ich nicht.
Beliebter Regisseur, der auch in den letzten Jahren bei uns immer ganz
Tarantino.
Weit oben war. Genau. Okay. Tarantino, Django Unchained. Allerdings hat er es nicht ganz nach oben in unsere irgendwie Top 10, Top 20 aller Folgen geschafft. Da hat es letztes Jahr keinen Film so rein geschafft, bis nach ganz oben in unsere meistgehörten Folgen. Was glaubst du, welche Folge wurde am wenigsten gehört in den ersten 4 Wochen, um eine Vergleichbarkeit zu haben?
Honey Boy.
Nee, war aber dicht dran. 8,5 wurde noch weniger gehört.
Aha.
Ich glaube, so ein Kunstfilm aus den 60ern hat kaum jemand gesehen.
Ist eigentlich schade. Ja. Naja, also gut, unsere Podcast-Folgen sind ja noch was anderes als der Film natürlich. Insofern.
Was hat denn die beste Charts-Platzierung abgesahnt?
Pans Labyrinth.
Das stimmt, der ist auf Platz 6 gelandet. Und was ist am weitesten unten gelandet?
Boah, keine Ahnung.
Kommst du nicht drauf. Ist Tango von Alice Guy.
Ach so, die haben wir einzeln bewertet.
Genau, ja. Sind wir ziemlich weit unten gelandet. Wir hatten 31 Kommentare auf dem Blog und da jetzt Twitter, Facebook, Letterboxd, E-Mail und Post nicht mitgezählt, was wir auch alles noch bekommen haben. Am häufigsten hat Sumpfohreule kommentiert. Jetzt so in den letzten Monaten nicht mehr. Wir würden uns, oder ich zumindest, würde mich freuen, mal wieder von dir zu lesen, Sumpfohreule. Allein schon wegen des schönen Namens, aber dann auch inhaltlich hat er immer was beizutragen.
Oder sie.
Oder sie, das stimmt. Und wir haben eine Apple Podcast Rezension, eine neue bekommen von der Becky. Könnt ihr auch natürlich jederzeit uns dort bewerten und Rezensionen schreiben. Das macht einen sichtbarer Blablabla. Ihr kennt das von den ganzen anderen Podcasts, die euch darum anbetteln. Welchen Film mochtest du denn am meisten, wenn du so zurückdenkst von den Filmen, die du so gesehen hast?
Mehrere. Darf ich mehrere nennen? Also Pans Labyrinth fand ich echt schön. Wie du es ja auch schon prophezeit hattest. Und Le Trou hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Ich glaube, da habe ich gar nicht mitgesprochen, aber mitgesehen hatte ich den.
Ja.
Der war so simpel und dabei trotzdem so spannend.
Mhm.
Jo. Ja, und Alice Guy Plaché insgesamt war eigentlich auch echt eine Überraschung. Mhm. Eine positive.
Cool.
Ja, und du?
Ja, Pans Labyrinth ist einer meiner Lieblingsfilme auf jeden Fall, aber auch Do the Right Thing ist mir stark im Gedächtnis geblieben und den mochte ich wirklich sehr gern. Ich glaube, das ist so der Film, der noch so am längsten nachgewirkt hat, wo ich längst noch drüber nachgedacht habe und so was mit mir gemacht hat.
Ja.
Welche Szene aus einem Film ist dir denn am besten im Gedächtnis geblieben?
Mehrere aus den genannten Filmen. Was hast du denn im Kopf?
Ich habe speziell die Rede von Chaplin im Großen Diktator. Da haben wir uns ja auch viel mit auseinandergesetzt. Und der Kampf gegen die Medusa in Kampf der Titanen.
Tatsächlich.
Den habe ich auch irgendwie, ist mir im Gedächtnis geblieben als besonders sehenswert. Welche Folge findest du besonders hörenswert von denen, die wir dieses Jahr aufgenommen haben?
Kevin allein zu Hause.
Ja, ich glaube auch die. Da hatten wir viel Spaß bei der Aufnahme. Ich glaube, das ist sehr lustig anzuhören. Mhm. Ich glaube, Alice Guy Plaché ist auch nicht ganz schlecht, weil es mal so was anderes war. Von da haben wir halt einfach mal wieder ein neues Folgenkonzept gehabt.
Und ja, das hat auch viel Spaß gemacht.
Und ich glaube auch unsere Folge zu Django Unchained ist nicht ganz schlecht, weil wir da einfach auch eine gute Diskussion mit Sumi hatten und
schon wieder so lange her. Weiß ich gar nicht mehr.
Einfach den Film sehr kritisch beäugt haben. Das hat mir gut gefallen. Hast du gut, also ich hatte letztes Jahr gute Vorsätze, und zwar 50% Frauen und die Liste anfangen, die habe ich beide eingehalten. Du hattest keine guten Vorsätze. Mhm. Hast du denn einen guten Vorsatz fürs Jahr 2020?
Selbstverständlich nicht.
Verstehe. Ich möchte die Liste weitermachen, und da wir ja jetzt auf ein Jahrzehnt zurückblicken, möchte ich mal die 10er-Filme oder zumindest 10 Stück der 10er-Filme von unserer Liste zur Abstimmung geben unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, und sie dürfen dann einen Film auswählen, den wir besprechen. Mhm. Paula und ich dürfen uns einen Film aussuchen, den wir besprechen. Und wenn dann euer Lieblingsfilm nicht dabei ist, könnt ihr uns auf iTunes oder Apple Podcasts heißt es jetzt bewerten und euch dann auch nochmal einen Film wünschen, den wir besprechen. Das sind die Regeln von der Liste. Hast du Filme des Jahrzehnts, die du besonders hervorheben willst als sehenswert? Du hast so ein Buch zu Weihnachten gekriegt, das wäre jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, es mal zur Hand zu nehmen.
Die Antwort auf diese Frage findet sich nicht in dem Buch, sondern in meinem Kopf. Mein Lieblingsfilm stammt aus dem letzten Jahrzehnt.
Ja.
Der heißt A Girl Walks Home Alone at Night.
Der ist schön.
Und da kann ich dir auch sagen, welche schauspielerische Leistung mir am besten gefallen hat. Und ich kann dir auch sagen, welche Szene mir am besten gefallen hat. Und ich glaube, dass die Podcast-Folge war auch ziemlich gut dazu.
Möchtest du denn sagen, wer da die beste schauspielische Leistung und welches die beste Szene war?
Also die Vampirin ist natürlich die beste Leistung. Mhm. Ich weiß nicht, wie die Schauspielerin heißt, aber was einfach so faszinierend ist an dem Film, ist, dass die Verhältnisse umgekehrt sind.
Mhm.
Ich weiß gar nicht mehr, vor 2 Jahren haben wir den, glaube ich, gesehen, den Film.
Ja, im February 2018.
Ja, und einfach das Bedrohungsszenario ist einfach andersrum, als es normalerweise ist. Ja.
Mhm.
Darf ich das überhaupt sagen? Habe ich ja alles schon mal gesagt. Aber es haut mich einfach immer noch um, dass eine junge Frau nachts durch die Straßen geht und dann so ein komischer Checker-Typ ihr entgegenkommt. Und er es halt nicht checkt, dass er in Gefahr ist und nicht sie. Das ist so schön.
Ja, kann ich nachvollziehen. Mhm. Ich habe vielleicht 4 Filme, die ich hervorheben wollte. Mhm. Zwar im vergangenen Jahr habe ich Leto gesehen, einen russischen Musikfilm.
Den habe ich auch gesehen jetzt. Mhm.
Der sehr kreativ mit Musik und Bild umgeht. Der hat mir unglaublich gut gefallen und einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Mhm. Ich habe, wie die halbe Welt, Mad Max abgefeiert. Ist auch ein echt toller Film, Mad Max Fury Road.
Da konnte ich nur die erste Szene sehen, glaube ich.
Und dann bist ausgestiegen.
Ja, war mir übel.
Na, ich habe mit The Babadook den gruseligsten Horrorfilm gesehen. Überhaupt wahrscheinlich. Also ein unglaublich toller Film. Mhm. Und ich glaube, ich würde mir nicht gerecht werden, wenn ich nicht auch erwähnen würde, dass Frozen einen gewissen Eindruck auf mich hinterlassen hat im vergangenen Jahrzehnt. Was glaubst du denn, welcher Film des
Jahres? Darf ich noch was ergänzen?
Sicher.
Mir ist nämlich noch eingefallen, dass mein Lieblingsfilm, A Girl Walks Home Alone at Night, einen starken Konkurrenten bekommen hat, und zwar in den letzten Monaten erst, durch den Film The Joker.
Oh, The Joker fandst du so gut.
Oh ja. Also das ist, vielleicht kann ich das dann, wenn noch ein bisschen mehr Zeit vergangen ist, besser vergleichen. Aber dieser Film, der ist einfach, der hat mich sehr tief berührt.
Mhm.
Das ist halt keine leichte Kost. Die schauspielerische Leistung von Joaquin Phoenix, den wir beide ja sehr schätzen.
Das stimmt.
Ist halt da einfach, ich weiß nicht, wo wurde da wieder einmal zu 100% aus ihm rausgekitzelt.
Mhm.
Der liegt schwer auf der Seele. Also hat auf meiner auch einen Stempel hinterlassen.
Mhm. Schön. Mhm. Also eigentlich nicht schön, aber wenn Filme so einen Eindruck machen, dann hat das ja was für sich. Mhm. Was glaubst du, welcher Film aus dem vergangenen Jahrzehnt am weitesten oben in unseren Charts steht?
Keine Ahnung.
Nie. Es ist Her auf Platz 16.
Ja, Mensch, wer war denn da nochmal? Der Hauptdarsteller.
Ja, es ist nicht, die Parallelen sind nicht zu verkennen. Und welcher Film, glaubst du, steht am weitesten unten? Hast wahrscheinlich auch keine Ahnung, oder? Es ist auch schwer.
300, aber der ist schon.
Ja, aber der ist schon älter als
das. Nee, das weiß ich nicht.
Es ist Hannah Arendt. Und zwar, ich glaube, ich war es. Ich habe den so abgestraft.
Ich kann mich gar nicht mehr an den Film erinnern.
Halt so ein Biopic so über Hannah Arendt. Ne? Ja. Und mich haben die Dialoge so aufgeregt. Als großer Fan von Hannah Arendt und auch ihrer Art zu schreiben, konnte ich es einfach nicht fassen, wie unglaublich schlecht dieses Drehbuch geschrieben war. Hm. Also was
das ist schon lange her, dass wir den besprochen haben.
Ja, das war eine ganz frühe Folge von uns. Hm. Aber es hat mich echt sauer gemacht damals. Ja, so viel zu unserem Jahresrückblick. Aber wir können auch noch weiter zurückblicken. Nämlich, wir waren woanders. Für wen haben wir denn einen Audiokommentar aufgenommen und die beste Serie und den besten Film des Jahres besprochen?
Für die KulturpessimistInnen.
Genau, das war's. Außerdem müssen wir in die Charts gucken. Nämlich Kevin allein zu Haus landete ganz tief unten. Da bist du und Tabu, ihr seid schuld. Auf Platz 85 von 96 Plätzen aktuell.
Oh.
Ja, ist schon hart. Und dann haben wir wie immer natürlich die Frage zu klären. Eine Frage aus dem Proust-Fragebogen.
Ja.
Paula, was ist denn dein Lieblings-Disney-Film?
Ei, das Dschungelbuch.
Das Dschungelbuch. Ja, und ich habe es eben schon gesagt, ich kann keine glaubhaft andere Antwort geben als Frozen. Also das bei mir.
Aber bevor es Frozen gab, war es Bambi.
Genau, und das Dschungelbuch beide. Aber Bambi vielleicht auch noch. Aber Dschungelbuch gucken wir halt viel öfter. Das gucken wir regelmäßig und Bambi haben wir ewig nicht geguckt.
Bei Bambi gibt's halt auch keine coolen Songs.
Aber es gibt Ballett auf dem Eis. Anyway, was macht denn eigentlich Shire?
Tja, sag's mir.
Er hat auch keine Oscar-Nominierung bekommen. Das ist echt eine Schande.
Warum nicht?
Ich weiß auch nicht. Aber The Peanut Butter Falcon ist jetzt gerade in den Kinos. Noch ist an Weihnachten angelaufen, also müsst ihr euch beeilen, den noch zu sehen.
Wir auch.
Ja, wir auch. Wir auf jeden Fall auch. Aber hat keine Oscar-Nominierung bekommen. Genauso wenig wie Honey Boy.
Was will man da machen?
Dann habe ich gelesen, dass Shire in einem Interview gesagt hat, dass er seinen ersten Kuss am Set von der Serie Even Stevens hatte, wo er seinen Durchbruch mit hatte als Kinderstar. Und zwar war er in eine Schauspielkollegin verliebt und die Drehbuchautoren wussten das und schrieben dann extra eine Szene, damit er sie küssen darf.
Oh,
ich finde das ganz schön übergriffig. Das Mädchen hat da überhaupt nicht mitzureden. Oder wie, der Junge steht auf sie, dann lassen die mal sie küssen.
Naja, also erstmal weißt du ja nicht, wie das mit ihr war. Zweitens ist es halt so als Schauspieler und Schauspielerin, da muss man eben auch mal in den sauren Apfel beißen.
Ich finde es trotzdem fragwürdig. Also da wird mich gerade Privates und Professionelles doch stark vermischt.
Ja, gut, okay, vielleicht bei längerem Nachdenken dann schon, aber erstmal fand ich es gerade ganz
gut. Aber du bist auch gar nicht so auf dem falschen Dampfer, denn er war auch bei Variety, die haben so eine YouTube-Reihe, Actors on Actors. Dort hat er mit Kristen Stewart, ich weiß nicht, wie rum, gesprochen.
Das sind zwei verschiedene Namen, Daniel.
Ja, ich meine, Kristen heißt sie, glaube ich, oder? Kristen Stewart?
Kristen
Stewart. Jedenfalls. Es kam nicht so richtig viel bei rum und es liegt an ihr.
Ach.
Na, sie ist extrovertiert, sehr ausschweifend in ihren Antworten und zugleich auch nichtssagend in ihren Antworten und sehr schlecht im Fragen stellen. Während er, also ist ja insgesamt auch mal positiv, nicht? Meistens haben ja Männer die größeren Redeanteile. Hallo, ich weiß, ich kenne mich selbst.
Ich weiß nicht, wovon du sprichst.
Also Männer haben ja oft ein dominantes Redeverhalten, aber hier ist es halt so, dass er ihr Fragen stellt und sie immer ganz ausführlich antwortet und sie dann meistens nur fragt, und du? Und er kommt sehr sympathisch in dem Interview rüber, weil er halt einfach wirklich interessiert ist an ihrer Person.
Ah.
Aber so ein paar Fun Facts hat er trotzdem verraten. Was mich ja sehr geschockt hat, ist, er mag kein Eis, sagte
er. Hey, ich mag aber auch kein Eis.
Das verstehe ich ja bis heute noch nicht. Und er hat auch gesagt, er würde auch mal wieder einen großen Studiofilm machen und nicht mehr nur Indie-Filme, die er ja derzeit nur machte. Aber es wird ein bisschen schwierig, weil er mag keine plotgetriebenen Filme, also wo die Handlung im Mittelpunkt steht, sondern er will eigentlich nur noch Charakterdramen machen und da ist, deswegen macht er jetzt halt meistens Indie-Filme und oder eigentlich hauptsächlich, weil das ist das, was ihn interessiert. Was ich auch nicht gut fand, ist, er mag kein Sci-Fi und Fantasy.
Ja, du bist ja nicht wirklich Fan von Shia LaBeouf.
Ich bin Fan von Shia LaBeouf.
Ja, aber auf ironische Art, oder? Also, Entschuldigung, darf ich das so fragen
jetzt? Aber ich finde, das ist ganz schön ketzerisch, dass du das jetzt...
Ja.
Ach, ich habe den schon ins Herz geschlossen.
Ja, das ist, kann ja sein, ja, aber... Ja, okay.
Ach, du bist ganz schön...
Rational.
Ja, das ist das richtige Wort.
Ja, ich stehe mit Beinen im Leben, Daniel.
Scheier nicht, denn passend auch zu der Kussgeschichte sagte er, genau wie Kristen Stewart, dass sie beide ihre intimsten Momente des Lebens an Sets hatten.
Das ist aber traurig.
Sagt sie auch, sounds sad, but isn't.
Immerhin war ich am Set.
Aha. Fangen wir mal an, Leute.
Womit?
Mit dem Hauptact des heutigen Abends. Über welchen Film wollen wir denn sprechen?
Wir sprechen heute über Kikis kleiner Lieferservice.
Und wie hat er dir gefallen?
Gut.
Das ist schön. Besonders gut hat er unserer jüngsten Tochter gefallen. Mhm. Nämlich als der Film vorbei war, da fragte sie gleich, wollen wir nochmal gucken? Das hat sie tatsächlich noch nie gemacht. Nochmal Kiki gucken. Und als wir dann heute irgendwann erwähnten, dass wir über Kiki sprechen, fragte sie auch wieder, Kiki gucken? Nein, wir reden nur drüber, war sie sehr enttäuscht. Und also der hat offensichtlich bleibenden Eindruck bei ihr hinterlassen.
Ja, hatte ich auch so das Gefühl.
Ja, und ich mag den auch. Ist einfach so ein netter Film.
Richtig.
Ein süßer Film. Wir hatten den hier mit so einer richtigen Kinderbande mit 5 Kindern zusammengeguckt.
1, 2, ja.
Es waren 5. Und es war richtig schön.
Ja, schade, nur dass 3/5
konnten die nicht zu Ende gucken, ja, weil sie so früh abgeholt wurden.
Abgeholt.
Aber es war bis dahin was trotzdem schön. Und sie können den ja irgendwann anders vielleicht mal zu Ende gucken. Erzähl uns doch mal die Eckdaten.
Zu den Eckdaten von Kikis kleiner Lieferservice. Der Film erschien im Jahr 1989. Die Regie führte Hayao Miyazaki. Und aus seiner Filmografie haben wir bereits im Spätfilm besprochen. Nausicaa aus dem Tal der Winde von 1984. Das Schloss im Himmel von 1986. Bist du sicher? Haben wir das nicht nur angeschaut?
Nee, das haben wir auch besprochen vorher.
Okay.
2018 im Januar.
Okay. Mein Nachbar Totoro von 1988. Die Produktion und auch das Drehbuch verantwortete bzw. schrieb ebenfalls Hayao Miyazaki. Die künstlerische Leitung jedoch hatte Hiroshi Ono. Er oder sie ist spezialisiert auf Hintergründe in Animationsfilmen und Serien. So zum Beispiel bei dem Film...
Nee, der Serie.
Also der Serie Gargoyles, die von 1994 bis 1995 zu sehen war.
Das ist auf jeden Fall interessant, weil ich kann mich noch irgendwie voll an die erinnern, dass sie nur so
nicht,
kurz
aber
gelaufen
ich mag Gargoyles.
Ist.
Ja, also.
Wundert mich, dass sie so kurz gelaufen ist.
Außerdem hat er oder sie auch für viele
Disney, glaube ich.
Für Hiroshi Ono hat auch für viele Disney Direct-to-DVD-Filme die künstlerische Leitung.
Nee, die Hintergründe hat er bei denen gemacht.
Achso, okay. Nämlich bei Mulan Teil 2, Winnie Pooh auf großer Reise. Entschuldigung, kenne ich nicht. Pocahontas 2, Cinderella 2 und 101 Dalmatiner Teil 2? Wieso denn immer der Teil 2?
Ja, weil das die ganzen, das war doch immer so ein Konzept in den 90ern vor allem von Disney. Sie haben halt einen Film ins Kino gebracht und die Fortsetzung kam dann eben direkt auf DVD und dann hatte er dann immer den Job, da die Hintergründe zu zeichnen.
Logisch irgendwie, okay, alles klar. Dann ist es ja gar nicht so schlimm.
Aber er hat ja auch wieder Filme fürs Kino gemacht. Und dann wieder als künstlerischer Leiter, und zwar?
Für einen Brief an Momo von 2011.
Den habe ich neulich erst gesehen im Rahmen dieses Genpenuraries. Gott, schlimmes Wort.
Dann ein Jahr später für Ame und Yuki, die Wolfskinder. Und das war's. Den Schnitt in Kikis kleiner Lieferservice führte aus Takeshi Sayama. Mhm. Und das finde ich ja interessant, dass man einen Animationsfilm schneiden muss.
Mhm.
Also das muss man sich ja vorher überlegen, wie der aussehen soll, bevor die Leute so viel malen.
Ja, weil okay, es ist ja Schnitt, ist ja eigentlich auch das falsche deutsche Wort, es ist ja Montage eigentlich. Ja, okay. Und dann kannst du überlegen, welche Szene packst du vor an welche andere. Ja.
Und er oder sie?
Ich glaube, Takeshi ist ein Mann, weil Takeshis Castle. Und das war so eine berühmte Serie und das war
das hat ein Mann gemacht. So eine komische Show.
Genau. Und Takeshi ist ein Männername.
Na gut. Also, Takeshi Sayama hat ebenfalls geschnitten oder auch montiert Castle in the Sky von 1986.
Haben wir gesehen und besprochen.
Da habe ich ja gerade drüber gesprochen. Ja. Mein Nachbar Totoro von 1988.
Genau.
Das Grab der Feuerfliegen.
Nee, die letzten Glühwürmchen ist das auf Deutsch.
Oh.
Ebenfalls von 1988. Todtrauriger Film.
Ja.
Aber auch ein Klassiker, genau wie der nächste.
Akira. Mhm. Von 1988. Prinzessin Mononoke.
Da kommen wir noch zu.
Von 1997. Und Paprika von 2006.
Das ist auch, keine Ahnung, nie gesehen oder so, aber kriegt man auch immer so in einem Atemzug genannt, wenn man irgendwie um die besten Anime-Filme. So, muss auch ein toller Film sein.
Aha, gut. Dann hat Joe Hisaishi die Musik gemacht, genau wie bei allen anderen Miyazaki-Filmen.
Ich stelle mir gerade vor, wie er so mit so einem Ein-Mann-Orchester die Musik gemacht hat.
A One-Man-Band.
Genau. Ist bestimmt cool.
Ein Person-Band.
Mhm. Ist auch sehr sehenswert. Sollte man eigentlich statt dieser Zeichentrick Bilder zeigen, wie er da steht. Da. Anyway.
Ja. So, das Budget des Films betrug nicht weniger, aber auch nicht mehr als 6,9 Millionen Dollar.
Umgerechnet. Ich habe keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass das nicht sonderlich wenig ist für einen Animationsfilm, aber ich weiß es ehrlich gesagt echt nicht.
Und damit greifst du voraus auf das Genre.
Das weiß ich auch nicht.
Nee, es ist ein Anime. Ist
so.
Ein Kinderfilm und auch ein Fantasyfilm.
Ja, würdest du dem zustimmen?
Ja, natürlich.
Dann fasse ich mal.
Ein Coming-of-Age-Film, sonst fühlst du das immer noch extra auf.
Coming-of-Age, ja. Müsste, ich hatte es als Kinderfilm, aber Coming-of-Age ist schon wichtig.
Ja. Ja, die sieht halt jünger aus, als sie ist.
In der Tat. Also, obwohl sie wird auch als 13 beschrieben, aber das, was sie durchmacht, ist eigentlich eine andere Lebensphase. Und da kommen wir später noch zu. Weil das ist ziemlich spannend eigentlich. Wir kommen nun zur Handlung in 5 Sätzen. Mhm. Da nehme ich mir mal die Freiheit daraus, sie euch zu präsentieren.
Sehr gerne.
Kiki ist eine kleine Hexe in Ausbildung und wie das so traditionell ist, muss sie ein Jahr das Elternhaus verlassen und sich eine Stadt suchen, die noch keine Hexe hat und dort ihre Künste anbieten und so ihren Lebensunterhalt meistern. Das macht sie dann auch, findet auch eine tolle Stadt.
Und am Meer, ne?
Genau, das will sie nämlich unbedingt, eine Stadt am Meer. Das Problem ist, dass sie aber eigentlich meint, sie könne nichts anderes als fliegen, aber ist egal, weil Fliegen macht ihr super viel Spaß und dann macht sie eben einen Lieferservice auf und dann kriegen wir so jede Menge Abenteuer von ihr, die sie, also wie sie verschiedene Lieferungen macht und was sie dabei erlebt.
Also sie ist eine Kurierin, ne?
Genau. Sie lernt einen, also sie kommt in so einer Bäckerei, zur Untermiete wohnt sie da. Sie lernt einen Jungen kennen, wo sie sich selbst eigentlich nie so ganz sicher ist, ob sie den jetzt gut findet oder freundschaftlich gut findet oder.
Wie heißt denn der?
Tombo.
Ja.
Oder ob sie den irgendwie doch keinen Kontakt will. Sie ist einfach unsicher. Ist auch so ein Landei in der Stadt, nicht? Und dann irgendwann gerät sie in so eine existenzielle Krise, die dazu führt, dass sie nicht mehr fliegen kann und damit natürlich auch ihre Karriere vor dem Haus steht, genau. Sie wird dann aber von ihrer Freundin Erika oder so, Ursula hieß sie, glaube ich.
Die aus dem Wald.
Genau, eine Künstlerin in den Wald eingeladen, kann da so ein bisschen abschalten. Und als sie wieder in die Stadt kommt, dann ist es so, dass Tombo in Gefahr ist. Er wird nämlich an einem Seil hängen von einem Zeppelin hochgerissen, das durchgegangen ist und schwebt durch die Luft und Kiki muss all ihre Kraft einsetzen, um jetzt doch wieder fliegen zu können und Tombo retten zu können. Und die Frage ist,
wird es ihr gelingen.
Ja, so viel zu den.
Lassen wir jetzt einfach mal offen.
Genau, zu den 5 Sätzen. Fang du doch mal mit dem ersten Produktionsfakt bitte an.
Der Film basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuch der japanischen Autorin Eiko Kadono.
Ich würde Eiko sagen.
Eiko? Mhm. Na, ich bin da nicht überzeugt. Aber gut, Eiko Kadono. Oder Eiko Kadono.
Nee, die haben ja eigentlich immer sehr klare Silben. Miyazaki wollte erst nicht die Regie führen, da er in der Produktion von Totoro steckte. Wenn wir den Rest seiner Filmografie betrachten, dann liegen ja zwischen seinen Filmen immer mehrere Jahre. Hier ist es aber so, dass dir direkt im Folgejahr schon Kiki erschien.
Als das Drehbuch aber nicht vorankam, übernahm Miyazaki das Schreiben und lieferte einen Rohentwurf des Drehbuchs im Juni 1988. Ey, alles muss man immer selber machen. Ne? Er merkte zu diesem Zeitpunkt, dass er schon zu tief in dem Projekt steckte. Der Film schon so sehr seine Handschrift trug, dass er das Projekt niemand anderem im Studio überlassen wollte und übernahm selbst auch noch Regie und Produktion.
So war's. Das Buch muss wohl wesentlich der Roman muss wohl wesentlich episodischer gewesen sein als der Film. Es wird wohl einfach nur erzählt, was Kiki so beim Ausliefern erlebt und wen sie trifft. Um ein funktionierendes Drehbuch daraus zu machen, dramatisierte Miyazaki die Geschichte stark.
Die Autorin Kadono hatte allerdings ein Vetorecht und war sehr unzufrieden mit den Änderungen. Das Projekt lief sogar Gefahr, im Drehbuchstadium auf Eis gelegt zu werden.
Miyazaki und Ghibli-Mitgründer Toshio Suzuki, Spätfilm berichtete, statteten der Autorin daraufhin einen Besuch bei ihr zu Hause ab, sprachen mit ihr über das Projekt und luden sie zu einem Besuch ins Studio ein. Nach ihrem Besuch im Studio Ghibli beschloss Kadono, das Projekt weiterlaufen zu lassen. Ich glaube übrigens, wir haben noch nie hier erklärt, was der Name Ghibli bedeutet. Mhm. Der Name Ghibli geht auf eine italienische Bezeichnung zurück, die wiederum einen arabischen Ursprung hat und sie bezeichnet einen heißen Sahara-Wind, Wüstenwind, den Ghibli, dann glaube ich eher, oder Ghibli, weiß ich nicht, wie man den dann ausspricht. Aber nach diesem Wind wurde ein italienisches Flugzeug, das Caproni CA-309 Ghibli benannt und das brachte dann wiederum Flugzeugfan Miyazaki auf die Idee, das Studio, sein neues Studio, diesen Namen zu geben und es sollte dann ein frischen Wind oder eher einen heißen Wind in die japanische Anime-Industrie bringen.
Das ist doch mal interessant.
Ja.
Aber kommen wir zurück zum Film. Da die Romanvorlage in einem fiktiven Land in Nordeuropa angesiedelt war, gingen Miyazaki und die leitenden Mitarbeiter auf eine Studienreise nach Schweden, um sich inspirieren zu lassen. Ihre Hauptstationen waren Stockholm und Visby auf der schwedischen Insel Gotland.
Da müssen wir mal dahin, so schön wie die Stadt da war, wa?
Sicher.
Das Design der Straßennamensschilder in der Stadt wurde von denen in Stockholm übernommen. Auch die Namen selbst wurden teilweise von bestehenden Stockholmer Straßen und Plätzen abgeleitet.
67.317 Folien wurden für den Film gezeichnet.
Da muss eine alte Frau lange für zeichnen. Auf Japanisch heißt der Film übrigens Mayo no Takyubin, was so viel wie Lieferdienst der Hexe bedeutet. Mhm. Allerdings ist Takyubin eine Markenmetonymie, wie im Deutschen zum Beispiel Tempo, und bezeichnet einen Dienst der Firma Yamato Transport. Obwohl es wohl rechtlich nicht nötig gewesen wäre, frug der dritte Ghibli-Gründer Takahata Yamato extra um Erlaubnis, ob sie diesen Namen benutzen dürfen.
Die Firma erlaubte nicht nur die Nutzung des Namens, sondern nutzte die Gelegenheit, als Sponsor des Films aufzutreten. Da ihr Logo eine schwarze Katze ist, die ein Junges trägt, passte ihnen der Film sehr gut ins Konzept.
So viel zur Produktion. Kommen wir zum filmischen Erzählen. Die erste Szene, Paula, wie beginnt denn der Film?
Zum Glück hast du mich nochmal dran erinnert. Denn die erste Szene ist ja einmal etwas, was mir schnell entfällt.
Ja.
Wir sehen, wie Kiki auf einer grünen Wiese liegt. So ein bisschen wie Heidi auf der Alm.
Ja, ist interessant, weil Miyazaki hat ja auch bei Heidi mitgezeichnet.
Ach, nee. und sie hört Radio. Also sie hat irgendwie so ein tragbares Radio dabei, aber ich weiß gar nicht, was sie da eigentlich hört.
Sie hört, es läuft erst Musik, glaube ich, und dann kommen Nachrichten, oder kommt Werbung und dann schaltet sie aus.
Ach so.
Ah, und ja. Was guckt sie denn an?
Den Himmel.
Und sagt uns das schon was über den Film?
Sie träumt.
Ja, und ich meine, auch Fliegen und Himmel, so. Ich glaube, das ist wichtig.
Ja, gut.
Und auch dieser, okay, zu dem Zeitpunkt wissen wir, okay, wir haben den Titel des Films gesehen, von daher, okay, wir wissen schon, dass sie eine Hexe ist oder dass es hier um Hexen geht. Aber dieses Radio bringt auf alle Fälle ja auch schon mal so ein modernes Element da rein. Und was ja auch so ein Thema des Films in irgendeiner Form ist, dieser Umbruch zur Moderne, dass wir halt so, zwar so Märchenelemente haben, aber dann eben auch immer wieder dezidiert aufkommende Industrialisierungsphänomene wie eben das Radio, wie das Zeppelin oder das Flugzeug, was sie da versuchen zu bauen, Tombo und seine Freunde. Wir haben das alte Auto und so Sachen. Halt einfach die Moderne steht an der Schwelle bei diesem Film und das ist, glaube ich, durch dieses Radio kommt das auch schon so ganz gut zum Ausdruck.
Ich finde es halt so interessant, dass sie an dem Radio so hängt. Ja. Das gehört eigentlich ihrem Vater und sie leiht sich das immer und als sie wegzieht, darf sie es auch mitnehmen. Und irgendwie scheint es so ihr größtes Hobby zu sein. Das ist typisch für sie, dass sie auf der Wiese liegt und Radio hört. Und als sie alleine ist in der fremden Stadt, dann hört sie auch das Radio zum Einschlafen. Also sie hat es wohl sehr lieb geworden.
Ja. Hast du da eine Interpretation?
Nee, es ist mir nur aufgefallen. Aber dass sie der Moderne verhaftet ist, wie du das gerade...
Ja, also sie versucht ihren Platz zu finden zwischen traditionellem Hexentum und modernem Stadtleben. Was ich an dem Film ganz interessant finde, dass er jetzt nach Totoro der zweite Film ist, wo es kein Bösewicht gibt. Wo es halt einfach, es passieren Dinge, aber es gibt jetzt nicht irgendwie einen Gegner, was ja oft in der klassischen Dramaturgie eines Films vorkommt, dass halt unser Protagonist gegen irgendeinen Antagonisten antreten muss und sowas fehlt hier halt.
Es gibt ja schon irgendwie das Unglück als Gegner.
Na, es gibt Konflikte. So.
Ja, und dann gibt es halt noch diese die Enkeltochter von der Dame, mit der Kiki aus dem Freundschaft fließt. Aber das ist halt so ein Gegenpart.
Ne? Ja, die ist aber nur einmal in einer Szene kurz zu sehen und sagt, nicht schon wieder eine Pastete. Und das ist halt so, die Oma hat die halt mit voll viel Liebe gemacht, genau. Kiki hat die dahin transportiert, Kiki ist total begeistert und dann wird halt ihre Lieferung so wirsch abgetan. Das ist halt, aber das ist ja jetzt eine Antagonistin würde ja eine große, eine tragende Rolle spielen. Also
das ist nicht der Fall bei der.
Genau, wenn wir halt jetzt zum Beispiel die beiden Filme davor angucken, Nausicaa oder Das Schloss im Himmel, da gab es halt immer irgendwelche Bösewichte, die gegen unsere Protagonisten gekämpft haben. Und das halt jetzt schon, ich finde es erstaunlich halt, dass zum zweiten Mal hintereinander jetzt Miyazaki einfach darauf verzichtet und dadurch eine ganz andere Art von Geschichte erzählt. Es ist auch so, dass bis zur Hälfte des Films, bis es zu dieser Krise von Kiki kommt, ja eigentlich auch nicht wirklich was passiert. Also es ist total herzzerreißend, sich das alles anzuschauen. Es ist wirklich liebevoll. Aber es ist halt einfach, man sieht so eine kleine Hexe, die in die große Stadt kommt und dann findet sie eine Wohnung, dann findet sie einen Job, dann führt sie ihren Job aus und dann dabei guckst du ihr die ganze Zeit zu und das macht einfach Spaß. Und das ist aber irgendwie schon relativ unkonventionell für so einen Mainstream-Film, sag ich mal, der jetzt auch nicht irgendwie ein Drama ist oder irgendwas Anspruchsvolleres sein will, sondern einfach nur ein netter Kinderfilm und er kriegt das richtig gut hin.
Ja, mir ist es nämlich nicht mal aufgefallen. Ich habe mich trotzdem amüsiert. Gigi heißt die schwarze Katze.
Genau, ne? Ihre Katze heißt Gigi. Gab es irgendwelche Szenen, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind diesmal?
Ja, wie sie alleine in dem Bett liegt, mit Gigi zusammen und Radio hört. Ja, da sind eigentlich relativ viele halt, ne? Wie sie immer versucht zu fliegen und der Besen nicht immer gehorchen möchte.
Wenn sie so aufsteigt und dann ihre Haare so elektrisiert werden und alles irgendwie langsam anfängt, irgendwie so in so einen Schwebezustand zu kommen, das ist schon ganz beeindruckend.
Ja, aber es ist tatsächlich so, wie du es gerade gesagt hast, der Film ist irgendwie so eine nette Unterhaltung einfach.
Aber er hat auch eine tiefere Botschaft.
Tatsächlich, weil ich weiß einfach schon, ich denke schon seit 2 Tagen drüber nach, aber ich habe einfach, mir fällt nichts ein, was ich zu diesem Film sagen kann.
Ja, es geht ja, ist also, wie du ja selbst angemerkt hast, in den Eckdaten, ist ja ein Coming-of-Age-Film. Es geht hier um den Übergang, Kikis Übergang ins Erwachsenenalter. Und also sie wird uns zwar als 13-Jährige beschrieben, aber was sie macht, sind die klassischen Probleme von jungen Menschen, die ihren ersten Job haben.
Ja.
Und also sie hatte sogar so einen Text gelesen, wo sie meinten, es wäre der perfekte Film für Millennials, weil quasi Kiki genau diese Probleme hat. So, sie zuerst mal fragt sie sich denn, was sie überhaupt kann. So, und hat das Gefühl, sie hat überhaupt nichts gelernt. Ich glaube, das Gefühl kennen zumindest im geisteswissenschaftlichen Studium viele.
Ich dachte gerade, das hat gar nichts mit den Millennials zu tun.
Ja, ja, genau. Also, der Text hub darauf ab, aber wahrscheinlich von einem Hob darauf ab, war wahrscheinlich von einem Millennial geschrieben, aber ich möchte behaupten, das sind zeitlose Probleme, die Berufsanfänger haben, die hier beschrieben wird. Dann entscheidet sie sich halt, dass sie mit dem Geld verdienen will, was sie liebt. Nämlich das Fliegen, und dann muss sie es halt sofort auch so an so ein kapitalistisches Prinzip anpassen, weil einfach nur Fliegen reicht halt nicht, um damit Geld zu verdienen, wie ich nicht einfach schreiben kann und Geld zu verdienen, sondern halt irgendeinen Job finden muss, wo dann das Schreiben eine Teil der Arbeit ist, und bei ihr ist es dann eben der Lieferservice, wo das Fliegen dadurch zum Mittel zum Zweck wird. Dann hat sie halt auch so diese klassischen Anfangsschwierigkeiten im Job. Sie verliert bei ihrer ersten Lieferung eben diese Lieferung und muss dann irgendwie tricksen. Also sie macht Fehler im Job und muss das irgendwie vertuschen, damit sie ihren Job nicht sofort wieder verliert. Sie findet keine Kundschaft. Ihre Kundschaft, was wir eben schon hatten, schätzt ihre Arbeit nicht wert. So, sie macht also eigentlich einen tollen Job, aber kriegt dafür dann keinen Dank, wenn sie da die Pastete abliefert.
Ja, von der Oma schon.
Ja, klar, aber also das ist auch das Schöne des Films, dass sie halt immer wieder
diese echt herzlose Enkelin,
genau, ist das Problem. Dass sie halt auch immer wieder echt nette Menschen trifft, so, sonst wäre das ja ein Drama, aber das ist ja ein toller Film. Was dann auch so symptomatisch ist, dass sie so keine Work-Life-Balance findet, dass sie halt die ganze Zeit arbeitet und dadurch ja zum Beispiel diese Party verpasst und Tombo, der sie da auf ihr Date abholen wollte, im Regen stehen lässt, buchstäblich. Und ihr Privatleben darunter leidet und sie dann einfach buchstäblich einen Burnout hat und der darin kulminiert, dass sie nicht mehr fliegen kann. So, vorher sagt sie sogar nochmal irgendwie so, dass ihr Fliegen Spaß gemacht hat, solange sie kein Geld damit verdienen musste in einer Szene. Ja. Und dann verliert sie die Fähigkeit zu fliegen, weil sie halt einfach fertig ist mit der Welt und muss dann erst von, ich glaube, sie heißt Ursula irgendwie, da mal aus ihrem Alltagstrott geholt werden, die sie sagen, hey, Mädchen, du brauchst auch mal eine Pause, musst mal ein bisschen Urlaub machen und dann erstmal da ein paar Tage im Wald mit ihr verbringen, um wieder runterzukommen und dadurch neue Energie zu schöpfen, damit sie sich wieder auf das besinnen kann, was sie eigentlich gut kann und es ihr dann am Ende auch wieder gelingt. Und damit hat der Film eigentlich so eine richtig schöne Allegorie aufgemacht, so wie der wie schwierig es für junge Menschen ist, ins Berufsleben einzusteigen.
Das ist echt interessant, weil der Burnout ist mir total entgangen. Ich habe mich gewundert, warum sie nicht mehr hexen kann oder fliegen kann, was ja ungefähr gleichbedeutend ist. Ja, sie verliert ja auch die Fähigkeit, Gigi zu verstehen.
Ja, wobei ich glaube, also das hat eigentlich nochmal eine andere Bedeutung. Das ist mehr so, dass das der Moment des Erwachsenwerdens ist, weil während sie am Ende des Films zwar wieder fliegen kann, kann sie aber immer noch nicht mehr mit Gigi sprechen.
Tatsächlich?
Ja, Gigi bleibt eine Katze.
Bist du ganz
sicher? Ich bin hundertprozentig sicher. Kommen wir auch gleich nochmal auf Synchronisationsprobleme, aber deswegen habe ich bei unserer Version extrem drauf geachtet und Gigi... Ab dem Moment, wo Gigi, also am Anfang redet sie die ganze Zeit immer mit Gigi, irgendwann Gigi mit ihr und irgendwann macht Gigi nur noch Katzenlaute und am Ende kann sie zwar wieder fliegen und sie hat dann ja auch Freunde in der Stadt gefunden, menschliche Freunde, aber mit Gigi kann sie dann weiter nicht reden.
Ha, okay. Weil ich dachte eigentlich, dass die Quintessenz des Ganzen ist, dass sie lernt, dass sie auch fürs Hexen arbeiten muss. Ich dachte auch, dass sie so ein Selbstgespräch darüber führt im Film. Dass sie immer diese Hexenfähigkeiten als selbstverständlich angenommen hat und jetzt durch dieses Lehrjahr erfährt, dass es eben nicht so ist, sondern dass sie auch was dafür tun muss.
Genau, nee, es gibt mit Ursula hat sie so ein Gespräch, wo Ursula ihr von den Problemen erzählt, ein Bild fertigzustellen und dass die dann sagt, du musst da manchmal so durch das Tal durch. Und auch wenn du das Gefühl hast, du kriegst gerade nichts zustande, musst du einfach weitermalen.
Oder erst was anderes machen und dann es nochmal versuchen.
Genau. So, ne? Ja. Und das ist das auf jeden Fall. Also, aber das passt ja auch wieder gut zu diesem Probleme mit Arbeitswelt. Und
ja,
so.
Ja, sowieso. Nee, nur, wie gesagt, mir war dieser Burnout irgendwie total entgangen. Das ist so. Das, ja.
Aber würdest du dem denn zustimmen oder denkst du, das ist eine vollkommene Humbug-Interpretation?
Nee, das würde ich nie sagen.
Ist ja jetzt nicht meine, habe ich ja auch gelesen. So. Aber nee, ich finde das super schlüssig.
Naja, wie ich ja schon jetzt zweimal sagte, mir ist es irgendwie entgangen.
Was dachtest du denn, warum sie nicht mehr fliegen kann? Weil sie sich nicht genug Mühe gibt.
Ja, weil sie gelernt hat oder das im 13. Lebensjahr erfahren musste, dass ihr die Hexenfähigkeiten zwar in die Wiege gelegt sind, dass sie aber trotzdem nicht selbstverständlich sind, sondern dass sie die erproben muss. Oder nicht erproben, sondern dass sie halt was dafür tun muss oder die trainieren muss.
Stimme ich vollkommen zu. Ich sehe nur nicht, wo darin der Widerspruch ist zu diesem, so, weil ich ja schon sagte, dass sie ja einfach vollkommen überarbeitet ist, dass sie
das habe ich ja nicht, das meine ich ja, das habe ich übersehen. Ja. Also, habe ich nicht wahrgenommen.
Okay. Aber die Szene, wie sie da zum Beispiel einfach nicht rechtzeitig zu der Party kommt oder wie sie dann immer wieder einfach in ihr Bett fällt und krank ist und so Geschichten.
Stimmt, krank war sie auch noch zwischendurch.
Also, die ist aber fix und fertig.
Also, erkältet.
Ja, ja, aber ist ja auch quasi so Teil des, sie ist fertig mit der Welt. Nun gut. Jetzt gibt es ja so ein paar Miyazaki-Trademarks. Fällen dir da welche ein und kommen sie in diesem Film vor?
Ja, Umweltverschmutzung, Frauenrollen und der Wind? Fliegen.
Ja, der Wind und Fliegen, genau. Umweltverschmutzung oder Umweltschutz haben wir diesmal nicht, oder? Das ist kein Thema in dem Film. Es kam vielleicht so halt diese Naturverbundenheit ein bisschen in dieser Waldepisode mit Ursula und mit den Krähen.
Ja.
Aber so richtig Thema war das diesmal nicht.
Naja, da ist halt alles Öko in dieser Stadt am Meer. Ich meine, die haben ja nicht mehr Flugzeuge, die haben Zeppelin.
Sind Zeppelin Öko? Ich dachte nämlich, Zeppeline sind mit Helium gefüllt und aus Umweltschutzgründen sollst du ja keine Heliumballons kaufen, weil Helium eben ein knapper Rohstoff ist, der, wenn er mal weg ist, ist er weg, weil der kann auf der Erde nicht neu gebildet werden. Der entsteht nur im Inneren von Sonnen. Und deswegen ist halt irgendwie so ein bisschen schade, das Helium einfach in die Atmosphäre zu blasen mit so einem Ballon. Allerdings, wie viele Elsa-Ballons wir unserer Tochter geben könnten, damit sie so ein Zeppelin-Größe füllen könnte, das finde ich schon ganz schön beeindruckend. Mhm. Also, da hat man sich damals noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht, was die da an Helium in die Atmosphäre geblasen haben mit diesem Zeppelin.
Tja. Na gut, dann ist das eben die Umweltverschmutzung.
Ja, aber es wird nicht thematisiert, nee, das spielt keine Rolle. Nee. Dritte ist dann die Frauenrollen. Gibt es denn hier in dem Film Frauen?
Es gibt eigentlich nur Frauen, bis auf Gigi, den Kater.
Kommen wir auch nochmal dazu später, ob Gigi überhaupt ein Kater ist.
Also es sind tatsächlich, es gibt irgendwie den Vater, der ist so ein bisschen wie Bernhard von Blocksberg. So ein bisschen, also der ist sehr lieb, aber auch ein bisschen doof. Ja? Mhm. Und dann gibt's noch den Bäcker, der hat, also das ist einfach nur ein, das ist wirklich einfach nur so ein Muskelprotz. Der hat keinen einzigen, der sagt kein einziges Wort in dem ganzen Film.
Und nur, oh.
Der ist, glaube ich, auch okay.
Ja, klar.
Aber jetzt intellektuell nicht so eine Herausforderung. Und dann gibt's noch Tombo. Tombo ist auch so ein bisschen, bisschen blind auf einem oder zwei Augen. Aber ich meine, ist ein netter Kerl. Ja.
Aber was so schön ist, vor allem Tombo ist dann die Damsel in Distress, die gerettet werden muss. Das ist ja auch sehr schön. Ja. Also wirklich, sehr sämtliche handelnden Figuren in diesem Film sind alles Frauen.
Ja, das ist doch ziemlich cool.
Ja, auf jeden Fall. Und was ja auch so ein großes Motiv ist, nochmal hervorgehoben, sind Frauenfreundschaften. Das hier, also es gibt da einmal die Freundschaft mit der Oma und dieser anderen alten Frau,
ich habe Hausangestellte Bertha. Ja,
sowas, genau. Und die aber eine sehr innige Beziehung haben. Die steht
total auf Hexen und Magie.
Genau. Und die sind halt dann wiederum auch total nett zu Kiki, dann eben auch Kiki und ihre Beziehung zu dieser schwangeren Bäckerin.
Osono.
Osono wird thematisiert und dann eben Kiki und Ursula haben dann auch nochmal so eine Frauenfreundschaft und es ist so irgendwie so ein Thema, wie so Frauenfreundschaften oder Frauenbünde sich gegenseitig Kraft geben können. Mhm. Glaube, ist so ein starkes Motiv, was hier auch drin steckt, oder?
Ja.
Und was ich auch schön fand, ist, sämtlichen Frauen, denen sie begegnet sind, so verschiedene Rollenbilder in verschiedenen Stadien des Lebens, die sich ihr quasi für ihre Zukunft anbieten. Also hast du die unabhängige Künstlerin im Wald, die aber trotzdem irgendwie ein bisschen älter ist als Kiki, so wird sie
ja, das ist eine Frau, Kiki ist ein Mädchen.
Ja, genau. Und dann hast du eben Osono, die schwangere Bäckerin, die aber trotzdem da absolut den Laden schmeißt und das Sagen hat.
Also da habe ich ja wirklich, ich war bis zum Schluss, habe ich mich gefragt, wer ist eigentlich der Vater? Ich meine, ich habe es irgendwie schon geahnt, dass es dieser Hohlkopfbäcker ist, aber was die für eine Beziehung führt. Naja, gut.
Der irgendjemand ist da halt dominant oder halt redet halt. Und dann eben noch diese alten Frauen, die halt quasi auch nochmal in so einem anderen Stadium. Eine andere Station des Lebens für Kiki aufzeigen, die sie vielleicht erwarten kann.
Cool.
Aber sonderlich progressiv ist der Film nicht, gell? Also klar, diese Frauenbilder sind sehr progressiv, aber er will nichts ändern in irgendeiner Form. Der ist schon so mit dem Status quo sehr selbstzufrieden.
Ja, es ist halt eine andere Welt, ne? Ja. Also das behandelt ja jetzt nicht unseren Alltag.
Das stimmt.
Also schon metaphorisch, aber ja, wir haben jetzt eigentlich den Höhepunkt noch gar nicht besprochen, ne?
Das Zeppelin-Unglück.
Ja, also eigentlich, es ist erstmal so der Tiefpunkt in der Geschichte. Kiki kann nicht mehr fliegen, sie ist irgendwie mit Tombo unterwegs, sie haben einen Unfall mit seinem Flugfahrrad und dann kommt auch noch Tombos Gang, die Kiki irgendwie nicht leiden kann.
Nee, die Gang hat, glaube ich, gar nichts gegen Kiki, nee, sondern Kiki
kann die Gang nicht leiden.
Ja, ich weiß nicht mal, also ich habe es mal als Unsicherheit interpretiert.
Ja, es ist aber auch wegen dieser Enkelin, die dabei ist.
Ah, okay. Ist sie dabei?
Ja,
okay.
Ja.
Verstehe.
Und dann kommt diese Gang und nimmt den Tombo auch mit. Also, ne, das ist schon so, dass sie halt diese Gang nicht mag und deswegen, damit ist sie ja nicht einverstanden, dass Tombo mit denen befreundet ist. Und das ist der Grund, warum sie auch dann den Hörer nicht abnimmt, als sie anruft und so. Da bin ich mir relativ sicher. So, also Tombo verabschiedet sich von Kiki und zieht dann mit denen weiter, um irgendwie in diesem Luftschiff mitzufliegen und dann passiert das Unglück. Ich weiß gar nicht, was ist da eigentlich passiert?
Na, es hat sich irgendwie so losgerissen, das Schwanzende, hintere Ende hing ja so steil in der Luft, so dass es halt irgendwie senkrecht flog die ganze Zeit, war irgendwas kaputt.
Ja, irgendein Seil war ja, also ein Tau war noch
genau,
dran.
Das, also normalerweise machst du die irgendwie fest, damit die nicht wegfliegen.
Ja.
Und das hat halt nicht funktioniert und dann haben sie versucht, das vordere Ende festzuhalten und das hat dann auch nicht geklappt.
Also warum die jetzt nicht einfach wegfliegen und woanders landen konnten, weiß ich nicht. Es war jedenfalls so, dass ganz viele Leute versucht haben, dieses Luftschiff festzuhalten und am Ende nur noch Tombo an so einem Seil dann dran hing. Und Kiki musste ihn also retten. Und dafür musste sie fliegen. Leider war ihr eigener Hexenbesen, den sie von ihrer Mutter geschenkt bekommen hatte, kaputt gegangen in ihrer depressiven Phase.
Genau.
Aber
sie hatte sogar angefangen, neuen zu bauen, aber den hatte sie nicht dabei.
Der hatte sie nicht dabei, war der eh alles nicht so doll funktioniert. Da hat sie sich eben den Besen von so einem Straßenfeger geliehen und das war ein ganz störrisches Ding.
Was so ein Schrubber war das?
Das kam nämlich noch dazu, ja, dass sie eben ja gerade Probleme hatte mit dem Fliegen und dann hat sie ja noch so ein blödes Anfängerteil gehabt und deswegen konnte sie nicht so gerade fliegen, aber am Ende konnte sie Tombo dann doch noch retten und von diesem Seil da runterholen. Zeppelin. Und dann ist alles gut geworden.
Ja, und im Abspann sehen wir sogar noch, wie dass sie sich dann doch auch mit der Gang anfreundet.
Ja.
Man sieht sie dann zusammen da. Das Flugzeug von Tombo ist auch fertig und so. Das sieht man alles im Abspann noch.
Ja, die sind ja eigentlich auch alle ganz nett bis auf die Enkelin.
Ja, die hatte vielleicht auch einfach nur einen schlechten Tag.
Ja, das ist halt so eine arrogante Tussi.
Hatte vielleicht einfach nur einen schlechten Tag.
Die mag die Pastete von ihrer Oma nicht.
Ja, aber wenn du jeden Tag so eine Pastete hinterher gedrückt kriegen würdest, würdest du vielleicht auch irgendwann sagen, boah, nee, nicht schon wieder.
Ja gut, mit 13 oder 14
das schon, eine Fischpastete. Ich weiß nicht, wie geil
Fischpastete. Ja, aber so ist es halt bei den Japanern oder auch bei den Schweden. Die essen halt gerne Fisch.
Den schwedischen Fantasy-Japanern. Gab's denn was?
Ich mag auch gerne Fisch.
So auch als Pastete?
Klar. Weiß ich nicht.
Ich glaube, ich habe noch nie eine Fischpastete gegessen.
Eben.
Aber ich esse auch keinen Fisch mehr.
Ja, aber dann
nur weil man ihn nicht streicheln kann, ist trotzdem Tier.
Ja, das ist ja jetzt ein anderes Thema. Es geht ja darum, ob man Fisch in Pastetenform essen kann.
Ja.
Ja, denke ich,
also, auch. Kann man ihn auch nicht streicheln.
Du willst ja auch dein Essen nicht streicheln.
Ja, deswegen esse ich ja Brokkoli. Obwohl, ich glaube, so ein Brokkoli lässt sich gut streicheln.
Ich finde so ein Brokkoli auch schön.
Ja.
Brokkoli sieht aus wie ein Baum.
Aber er hat kein zentrales Nervensystem. Das ist ein großer Vorteil. Anyway. Gab es denn was, was zu kritisieren hast? Und damit meine ich jetzt nicht mich, sondern den Film.
Ja, nein. Also, ich weiß noch, wie ich mich unangenehm berührt gefühlt habe davon, dass wir bei Nausicaa so oft unter ihren Rock gucken konnten.
Ja.
Und lustigerweise hat nun unsere große Tochter, die inzwischen auch online und on air einen Namen hat, Mascha, die ganze Zeit immer so Bemerkungen gemacht, dass wir Kikis Unterhose sehen können, ja, bei jeder Szene, in der sie da irgendwie auf ihrem Besen reitet und so. Und das hat mich jetzt nicht gestört, weil man hier eben eine Unterhose sehen konnte, anders als bei Nausicaa. Hieß die eigentlich auch so?
Ja.
Ja. Aber das könnte man tatsächlich vielleicht kritisieren.
Also
aber,
es war
Kiki war nicht sexualisiert.
Genau.
Deswegen.
Also die Unterhose auch nicht. Das war jetzt so eine aufgeblusterte Rüschen, sowas, genau. Das war, hatte nichts Sexuelles. Es ist trotzdem, zumindest jetzt irgendwie, vielleicht, keine Ahnung, sind wir zu westlich, zu 21. Jahrhundert, aber dieses ist schon jetzt halt ja auch nicht das erste Mal, dass dieser Blick unter den Rock von Miyazaki, das ist schon irgendwie strange.
Mm. Ja, wo man da ja nichts sieht.
Ja, ja, natürlich.
Was natürlich auch komisch ist. Aber.
Ja.
Das ist vielleicht ein kultureller Unterschied.
Das kann gut sein. Aber es ist schon ein bisschen merkwürdig. Aber lass uns doch mal dann fortfahren und uns mal über die Easter Eggs in dem Film Gedanken machen.
Wann reden wir denn über Gigi?
Ach so, nee, dann lass uns vorher noch über Gigi reden.
Jetzt nicht, weil ich was dazu sagen hätte, aber du hast gesagt, genau, später mehr.
Genau, in der Rezeption reden wir dann nochmal über Gigi und nämlich die Synchronisation, da sprechen wir dann drüber.
Ach so, ja, ich habe dir schon gesagt, also wir können uns eine Katze zulegen, aber entweder sie sieht aus wie Grumpy Cat oder
sie macht Kommentare wie Gigi.
Bei der Szene, in der Kiki in die Stadt kommt und fast von dem Bus überfahren wird, trägt dieser die Aufschrift Studio Ghibli.
Tada.
Hast du es gesehen?
Nee, ich habe es gelesen, aber man sieht ihn so kurz. Man sieht, dass da Schrift drauf ist, aber ich habe es nicht entziffern können. Es gibt ein Cameo hier, als am Ende viele Leute vorm Fernseher beobachten, wie Kiki Tombo rettet. Da sagt ein Mann, dass er Kiki den Schrubber, auf dem sie fliegt, gegeben hat. Und in dieser Szene steht in der rechten Ecke der Szene eine jüngere Version von Regisseur Hayao Miyazaki.
Müsste man halt wissen, wie er aussieht, ne?
Ich weiß, wie er als alter Mann aussieht, aber da ist er mir auch nicht aufgefallen. Aber da war ich auch zu sehr in die Handlungsfalle getappt.
Das Zeppelin-Unglück spielt auf die Hindenburg-Katastrophe an. Die Hindenburg war damals das größte Luftschiff und bei seiner Landung nach der Jungfernfahrt in 1937 von Hamburg nach New Jersey geriet es in Brand. Also das Helium
in dem
brannte.
Schiff. Genau.
Die Ursache für den Brand ist bis heute ungeklärt.
Während des Zeppelin-Unfalls in Kiki sagt der Moderator übersetzt: "Oh, you humanity!" Und das sind die gleichen Worte, die der US-Radioreporter Herbert Morrison 1937 bei der Hindenburg-Katastrophe live geäußert hatte.
Der Moderator ist insgesamt eine Referenz an Morrison, dessen emotionale Berichterstattung sehr populär wurde und maßgeblich daran beteiligt war, dass die Hindenburg-Katastrophe zum Ende der Luftschifffahrt führte.
Kommen wir zur Rezeption. Kiki war ein großer Hit und war 1989 der erfolgreichste Film an den japanischen Kinokassen. Er spielte umgerechnet etwa 39 Millionen Dollar ein, damit mehr als das Fünffache seines Budgets.
Der Erfolg des Films inspirierte die Autorin Kodono dazu, eine Reihe von Fortsetzungen zu Kikis ursprünglichen Abenteuern zu schreiben.
Von 1993 bis 96 gab es auch ein Musical mit und um Kiki in Japan.
Über Kiki in Japan. Es war auch einer der ersten Ghibli-Filme, die in den USA erhältlich waren, als Disney die Vertriebsrechte erwarb. Allerdings war das erst 1998, 2 Jahre nachdem der Samstagsunterricht eingestellt wurde.
In Deutschland. Ich hatte nie Samstagsunterricht. Nachdem Nausicaa von der internationalen Verleihfirma New World Pictures bis zur Unendlichkeit verschnitten wurde, weigerte sich Miyazaki über 10 Jahre, seine Filme international zu veröffentlichen. Hört euch gerne noch einmal unsere Folge zu Nausicaa für mehr Details an.
1998 erschien dann eine englischsprachige Synchronisation auf VHS. Und wie es in einem Text so schön hieß, wenn ihr mal einen völlig veralteten Satz hören möchtet, Disneys VHS-Veröffentlichung wurde in der ersten Woche der Verfügbarkeit der 8. meistgeliehene Titel in den Videotheken.
Allerdings nahm Disney wieder einige folgenschwere Änderungen vor. Gigi wird im japanischen Original von einer Frau gesprochen.
Aha.
Disney machte daraus eine männliche Stimme. Die deutsche Synchro übernimmt das. Allerdings ist Gigi wohl auch im Original ein Kater. Es ist nur eine Konvention, dass Katzen in Japan immer von Frauen gesprochen werden.
Ja, also es ist keine lesbische Katze, weil die bekommen ja Kinder. Ja. So, die offensichtlich von den beiden auch sind.
Ja, es könnte natürlich die andere Katze der Kater sein, auch wenn sie so feminin gezeichnet ist. Aber so wie ich es gelesen habe, hieß die Karte Lilly.
Yep.
Im Deutschen vielleicht hieß sie wieder, yep. oder Lilly ist vielleicht ein Männername im Japanischen.
Im Original hieß sie bestimmt Takeshi. Signifikanter ist hingegen der Unterschied im Charakter. Im japanischen Original ist Gigi wohl vorsichtig und pflichtbewusst, während im Englischen und Deutschen er eher zynisch und sarkastisch ist. Naja, okay, also, hey, wie der schwitzt, als der Hund mit ihm spielt.
Aha.
Das ist ja wohl auch, also, eindeutig im Deutschen.
Vorsichtig.
Ängstlich.
Ja, okay.
Also, ja. Also, weil klar, also
er hat halt
die
immer
Bilder schon, auch schon, was will
ja,
man da noch anders machen?
Aber er hat schon so Sprüche immer drauf und die sind halt von der Synchro eingeführt. Die gibt's im japanischen Original.
Ja, es ist ein bisschen Angeber, ne?
Ja, er kommentiert es halt. So.
Ich mag Gigi gerne.
Ja, ich auch. Ursprünglich erlangte Kiki in der englischen Synchro am Ende auch die Fähigkeit zurück, mit Gigi zu sprechen. Mhm. Dies wurde aber beim Re-Release 2010 zurückgenommen.
Re-Release, okay. Mhm. Kiki trinkt ferner an einer Stelle Kaffee, was Disney unpassend fand und es im Englischen in Kakao änderte. In der deutschen Version war es aber wieder Kaffee.
Mhm.
Und ich weiß, dass es hier unserer Kinderschar auch auffiel, dass Kiki Kaffee getrunken hat.
In der spanischen Version des Films wurde Kiki in Niki umbenannt, da Kiki umgangssprachlich für Sex ist. So erhielt der Film dort den Titel Niki la aprendiz de Brucha. Brucha?
Bruja.
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 Bruja. Spanisch Lektion 101.
Kikis kleiner Lieferservice wurde 2013 als Live-Action-Film neu verfilmt. Was ist ein Live-Action-Film?
Mit Schauspielern halt.
Na gut.
Preis und Bestliste. Jetzt kommen wir hier echt zu den Knallern.
Ja.
Beim 12. Anime Grand Prix, also der geht ja sogar noch, der Preis, erhielt der Film die Preise für den besten Anime, bester weiblicher Charakter und bester Song.
Welcher Song denn?
Beim Abspann gab es so einen japanischen Popsong. War jetzt nicht,
ja.
War jetzt kein Totoro, aber.
Ja, also, ne?
Mhm. Ja, du bist, aber jetzt kommt nicht der beste Preis.
Außerdem steht er auf Platz 12 der Liste Wizards Anime Magazine's List of the Top 50 Anime Release in North America.
Also, er ist der 12. beste Film von den Top 50 Animes, die in Nordamerika erschienen sind, sagt das Magazin Wizards.
Okay.
Finde ich schon ziemlich gut.
Soll ich das mal langsamer vorlesen?
Nein, das war perfekt. Möchtest du aber vielleicht mal gucken, ob er in 1001 Filmen steht, die
Nein,
man
ich habe die Liste durchgemacht inzwischen.
Ich Paula hat nämlich das Buch. Jetzt.
Von Steven Snyder. Schneider. Ich habe 156 von den 1001 Movies You Have to See Before You Die oder wie das heißt, gesehen.
Ja, geil. Oder hast noch voll viel vor dir. Kannst du noch auf richtig...
Nee, pass mal auf. Das ist nämlich so.
Da kannst du auf noch richtig viele gute Filme freuen. Hör
mal zu jetzt. Da gibt es eine Checklist mit Checkboxes, wo eben diese 1001 Filme alphabetisch aufgelistet sind. Und der Witz ist, dass die da sowohl mit dem Originaltitel als auch mit dem englischen Titel drinstehen. Mhm. Das heißt, von den 156 Kreuzchen habe ich halt auch manche doppelt.
Jetzt verstehe ich.
Ja.
Aha, okay. Zitate und Referenzen. In Chihiros Reise ins Zauberland aus dem Jahr 2001.
Daniel, wie soll ich das alles schaffen?
Ja, wir gucken jetzt einfach.
Ich kann doch nicht 850 Filme noch gucken.
Doch, natürlich. Guck mal, das schaffst du ja allein, wenn du zwei pro Tag guckst. Dann hast du das
ja immer, es kommen ja auch noch welche dazu.
Ja, aber dann fliegen ja welche raus. Das ist ja immer 1001.
Der fliegen doch, ja, okay.
Aber ist ja auch egal, du musst ja jetzt keine Neuauflagen von dem Buch kaufen.
Stress.
Aber du kannst doch einfach pro Tag drei Filme gucken, dann hast du es in einem Jahr geschafft.
Ich kann nicht einfach pro Tag drei Filme gucken. Kann nicht. Und weißt du was, ich will auch gar nicht.
Wenn du aber pro Tag einen Film guckst, dann bist du in drei Jahren durch. Und wenn du nur alle zwei Tage einen Film guckst, dann sind es nur sechs Jahre. Du brauchst, wenn du einen Film pro Woche guckst, dann musst du selbst ausrechnen, wie lange du dafür brauchst. Aber es geht. Es ist alles nicht so dramatisch. Man hat echt viel Zeit im Leben, um Filme zu gucken.
Und wann schaue ich die Filme, die ich anschauen möchte?
Das sind ja total geile Filme.
Ja, schon, aber...
Es ist da...
Stress.
Oh Gott. Ich finde, du solltest es gleich verkaufen, das Buch.
Nee, jetzt habe ich doch schon die Kreuzchen reingemacht.
Oh nein. Zitate und Referenzen. Ich weiß, wenn wir Chihiros Reise ins Zauberland gucken, kannst du bestimmt auch abhaken. Der steht bestimmt drin.
Da habe ich schon abgehakt, ja.
Aha, stimmt, haben wir schon
aber
mal gesehen.
Aber zwei Häkchen sind es dann in zwei.
Jedenfalls gibt es eine Szene, in der Zen mit Oma in ihrem Haus spricht und da hängt im Hintergrund
Oma
ist die Opa-Hexe, oder? Meine ich, mich erinnern zu können.
Oh Mann, ey.
Da hängt im Hintergrund ein Holzschnitt von Kiki mit Gigi auf dem Besen.
In der Simpsons-Folge Die Simpsons, Married to the Blob von 2014, die kenne ich glaube ich nicht, gibt es eine große Miyazaki-Hommage-Sequenz. In dieser sieht man Patty und Selma im Look von Kiki mit einer Katze auf dem Besen fliegen.
Mhm. Ich glaube, sie haben jeder einen Besen.
Ach so.
Und dann gibt es noch eine Folge von Steven Universe aus dem Jahr 2016, die eine Titelreferenz hat, nämlich sie heißt Kiki's Pizza Delivery Service.
Yum, 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 yum.
Das war's.
Pizza.
Wir sind durch, bis auf eine Kleinigkeit. Paula, auf einer Skala von 1 bis 100 Punkte, wie vorhin geredet der Film von dir.
Hey, 55.
Wow, das ist aber super niedrig.
Was? Wieso das doch noch im positiven Bereich?
Ich glaube, Kevin hat mehr von dir bekommen.
Was, wirklich?
Ja.
Okay, dann geht's nicht.
Ich glaube schon.
Weil, also der ist halt nett. Ja, gut, okay, ich kann den jetzt auch mal angucken, aber der ist doch niemals besser oder gleich gut wie die Ritter der Kokosnuss.
Ach du,
ja,
der Ritter. So, warte mal. Jetzt Kevin allein zu Hause. Mhm. Okay, dem hast du 51 gegeben. Aber
nein, das ist natürlich...
Ich würde sagen, hier liegen Welten dazwischen.
Ja, dann sind es...
Auch wenn andere Leute wahrscheinlich denken, dass Kevin besser ist.
Also,
ich habe ihn auch besser bewertet.
Also, ich habe ja jetzt auch irgendwann die Ritter der Kokosnuss besser bewertet. Ich weiß nicht, wie viele Sterne die jetzt haben. Aber vergessen wir die einfach mal kurz. Dann kriegt er 65.
Von mir kriegt er 77. Und zwar so ein Film, der ist richtig schön. Ich gucke den gerne mit meiner kleinen Tochter immer wieder an. Und es ist auch so ein Feel-Good-Movie. Den kannst du gucken und fühlst dich gut. Und
ja,
hat
stimmt.
Ein paar schöne
Themen. Heile Welt einfach.
Ja. Hat ein paar schöne Themen, die wir jetzt rausgearbeitet haben. Und kann man machen. Aber es ist eben, es gibt halt andere Werke von Miyazaki, die da deutlich drüber stehen noch.
Mhm.
Totoro. Anyway.
Das ist mit dem Song so komisch.
Ja, wenn euch das hier gefallen hat, dann schaltet doch mal wieder rein. Wir machen wahrscheinlich oder ziemlich sicher mit einem Film aus Paulas Kindheit weiter. Und zwar mit Marokko. Oh, da habe ich schon tolle Sachen drüber gelesen.
Ja, klar. Da spielt Marlene Dietrich
mit. Ja, und
habe ich schon neulich auf Twitter rausgehauen, was Disney 2019 mit zwei Frauen in der letzten Szene im Abspann macht. Das macht die Dietrich da als Star des Films 1930 knutscht mit einer anderen Frau.
Entschuldigung.
Ja, hey, knutschen ist, glaube ich, übertrieben, aber sie küsst eine andere Frau in Männerkleidern. Also so queer, der Film von 1930 schon. Geile Scheiße, könnt ihr euch drauf freuen. Hier, demnächst in eurem Spätfilm. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss. Du musst es noch sagen.
Was denn? Man hört sich. Ja.